Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 10 Milliarden Euro, so groß könnte im kommenden Jahr das Loch bei den gesetzlichen Krankenkassen sein. Die Bundesregierung muss also was tun. Die SPD bleibt bei ihrem Vorschlag, nicht nur Löhne, Gehälter und Renten sollen das System finanzieren, sondern alle Einkommensarten. Mieteinkünfte oder Gewinne an der Börse wären demnach auch betroffen. Die CDU aber will nicht diejenigen zusätzlich belasten, die privat fürs Alter vorsorgen.
Hohe Kosten bei Krankenhausbehandlungen, gestiegene Krankenkassenbeiträge, das teure Gesundheitssystem und seine Finanzierung setzen die Bundesregierung unter Druck. Die SPD prescht nun mit einem Vorschlag vor, eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und Kapitalerträge, um die Kosten zu senken. Der Verband der Ersatzkassen lehnt das ab.
Es besteht das Risiko, dass insbesondere Menschen mit mittlerem Einkommen besonders betroffen werden von diesem Vorschlag. Denn alles das, was sie zusätzlich verdienen, was sie über eine Vermietung, beispielsweise einer kleinen Einliegerwohnung, dann auch erzielen, muss verbeitragt werden. Das ist heute nicht der Fall und das ist ungerecht.
Wie hoch so eine Abgabe zum Beispiel auf Mieteinnahmen sein könnte, dazu äußert sich SPD-Parteivorsitzender Klingbeil heute nicht. Es gehe ihm um die Debatte.
Natürlich ist das noch kein fertiges Gesetz und wir warten jetzt auch mal auf die Vorschläge der Union. Dann legt man Sachen nebeneinander und dann ist mein Anspruch eben, dass was Großes rauskommt und kein Minimalkompromiss. Und da müssen wir gucken, wie weit das gelingen kann.
Reformen, was Großes will die Union auch, aber keine Abgaben auf Mieteinkünfte.
Zwei Drittel derer, die eine Wohnung haben, sind keine institutionellen Anleger, sondern das sind Privatleute, die vorsorgen, die auch Anlagen haben. Und denen sagen wir, ihr könnt vorsorgen und ihr müsst Abgeltungssteuer zahlen. Ich meine zum Teil Soli, Kirchensteuer. Und jetzt sagen wir im Nachhinein, sorry, die Planungssicherheit ist nicht mehr da. Wir verbeitragen auch eure Vorsorge. Das halte ich nicht für den richtigen Weg.
Die Koalitionsparteien dämpfen die Erwartung. Mit schnellen Reformen sei erstmal nicht zu rechnen. Stattdessen überbieten sich SPD und Union fast täglich mit neuen Vorschlägen für eine Sozialreform. Es gibt mehr Vorschläge als Lösung. Damit sorgen sie für viel Unsicherheit. Erst nach den Landtagswahlen im März sind überhaupt erste Konzepte für eine Gesundheitsreform zu erwarten. Und auch dann kann eine Umsetzung noch Monate dauern.
Das BSW will erreichen, dass die Bundestagswahl vom vergangenen Jahr neu ausgezählt wird. Die Partei wird Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen und hat das Verfahren heute vorgestellt. Parteigründerin Wagenknecht verwies zur Begründung auf Fehler bei der Stimmauszählung und Unstimmigkeiten. Bei der Wahl scheiterte das Bündnis knapp an der 5%-Hürde. Etwa 9.500 Stimmen fehlten. Der zuständige Ausschuss im Bundestag hatte eine Neuauszählung zuvor abgelehnt. Zwar wird der britische Premier Starmer gar nicht mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein in Verbindung gebracht. Trotzdem kämpft er nach den neuesten Enthüllungen um sein Amt. Der Grund: Starmer hatte seinen Parteifreund Mandelson zum Botschafter in den USA ernannt, obwohl dessen Nähe zu Epstein bekannt war. Starmers Stabschef und sein Kommunikationschef sind inzwischen zurückgetreten. Und dazu spreche ich jetzt mit Christoph Prössl in London. Spitzt sich die Lage für die Regierung von Premier Starmer jetzt zu?
Ja, das war heute der Stresstest für Keir Starmer, der zweite Rücktritt aus seinem Kernteam und dann auch noch eine Pressekonferenz des Labour-Chefs in Schottland, der sich distanziert hat von London und Keir Starmer. Denn im Mai finden dort Regionalwahlen statt und man möchte nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit dem, was in London geschieht. Dann gab es aber eine Wende am Nachmittag, als zahlreiche Spitzenpolitiker von Labour sich hinter Keir Starmer gestellt haben, darunter auch Angela Rayner, die schon als mögliche Nachfolgerin gehandelt worden war. Diesen Tag hat Keir Starmer also politisch überlebt, aber die kommenden Tage dürften eine Herausforderung sein, bis in den Mai, wenn die Regionalwahlen hier stattfinden.
Heute ist deutlich geworden, auch das Königshaus steht zunehmend unter Druck. Um was geht es da genau?
König Charles hat heute Morgen einen Besuch abgestattet in der Grafschaft Lancashire. Und dort ist er empfangen worden von vielen Menschen. Und einige riefen ihm dabei zu: Wann wussten Sie zu Andrew Bescheid? Und dahinter ist im Grunde der gleiche Vorwurf, den auch Keir Starmer im Moment zu hören bekommt: Hat er zu spät gehandelt? Der Palast hat dann am Nachmittag auch mitgeteilt, dass man bei den Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten Windsor behilflich sein möchte, vielleicht auch, um Schlimmeres für den Palast abzuwenden.
Christoph Prossel, vielen Dank nach London. Im Anschluss schauen wir bei Tagesschau 24 noch einmal genauer auf die Epstein-Files. Wir lassen uns von einer Kollegin des Investigativressorts erklären, wie sie an die Daten herankommen und wie sie sie auswerten. Sie ist die große Gewinnerin der Parlamentswahl in Japan. Premierministerin Takaichi und ihre LDP haben mehr als 2/3 der Sitze geholt. Der größte Wahlsieg in der Geschichte der Partei. Takaichi hatte die Abstimmung vor 2,5 Wochen kurzfristig angesetzt, in der Hoffnung, ihre hohen Sympathiewerte nutzen zu können. Die 64-Jährige gilt als ultrakonservativ, unter anderem, weil sie die offizielle Darstellung der japanischen Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg in Frage stellt und die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnt.
Eine Rose für jeden gewonnenen Wahlkreis. Dank der populären Premierministerin feiert Japans liberaldemokratische Partei einen haushohen Wahlsieg. Für Sanae Takaichi eine Machtbasis, wie sie noch kein Regierungschef vor ihr hatte. Gestern hat uns das japanische Volk einen kräftigen Anschub gegeben. Es fordert uns auf, eine politische Wende zu vollziehen, koste es, was es wolle. Diese Wende hätte auf Schnee und Eis ins Rutschen kommen können. Aber selbst der strenge Winter hielt viele LDP-Stammwähler nicht vom Wahllokal fern. Draußen Blitzeis, drinnen Blitzwahl nach knapp 3 Wochen Vorbereitung. Die Opposition überrumpelt. Die erste Frau an der Spitze imponiert den Bürgern mit ihrer ungewohnten Art. Dabei steht sie für ultrakonservative Werte. Die versprochenen Steuersenkungen trotz hoher Staatsausgaben dürften ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Japans Militärausgaben will sie schneller erhöhen, das gefiel auch dem wichtigsten Verbündeten. US-Präsident Trump rief sogar zu ihrer Wahl auf. Das Verhältnis zu China dagegen gestört, seit Takaichi forsch formulierte, ein Angriff Chinas auf Taiwan wäre auch für Japan ein Verteidigungsfall. Um Japan mehr als nur in Worten stark zu machen, bedarf es aber noch mancher Taten. Sie selbst versprach dafür, Zitat, zu arbeiten, 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 arbeiten.
Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong galt im Vergleich zu Chinas Festland lange Zeit als Hort der Freiheit. Davon ist inzwischen nicht mehr die Rede. Peking hat seinen Einfluss massiv ausgebaut und die Gesetze verschärft. Ein neues Gerichtsurteil unterstreicht diese Entwicklung. Der Medienunternehmer Jimmy Lai muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Er soll unter anderem aufrührerische Publikationen veröffentlicht haben. Kritiker betrachten das Urteil als politisch motiviert.
Vor dem Gericht ein großes Polizeiaufgebot. Viele Hongkonger haben hier schon das ganze Wochenende ausgeharrt. Das Strafmaß für den 78-jährigen Jimmy Lai, 20 Jahre Haft. Der Schock sitzt tief. Meinungs- und Pressefreiheit sind wichtig. Und mit diesem Urteil frage ich mich, wo ist denn der Rechtsstaat? Dieses Urteil steht symbolisch für den Verfall von Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Jimmy Lai, Medienunternehmer und Demokratieaktivist, wurde bereits vor fast 6 Jahren aufgrund des umstrittenen Pekinger Staatssicherheitsgesetzes festgenommen. Der Vorwurf, er habe mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet und Aufruhr gestiftet. Das umstrittene Gesetz wurde nach den pro-demokratischen Protesten 2020 eingeführt und kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung richtet. Mehrere ausländische Regierungen und NGOs sehen den Fall als politisch motiviert. Wenn Sie die Regierung kritisieren oder Zitate von Personen wiedergeben, die sagen, dass die Regierung Unrecht hat, kann dies zu ihrer Verfolgung führen. In den vergangenen Jahren sind in Hongkong zahlreiche Demokratieaktivisten, Oppositionelle und Journalisten unter dem umstrittenen Gesetz festgenommen worden. Jimmy Lai, so befürchten seine Angehörigen, wird vermutlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen müssen.
Israel treibt den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland voran und baut damit auch seine Kontrolle in dem Gebiet aus. Das israelische Sicherheitskabinett billigte entsprechende Pläne. Das bisher geltende Verbot, Land an jüdische Siedler zu verkaufen, wird aufgehoben. Baugenehmigungen in Städten wie Hebron sollen künftig ausschließlich von Israel erteilt werden und nicht mehr von den palästinensischen Behörden. Die EU spricht von einem weiteren Schritt in die falsche Richtung. Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl gewonnen, zum zweiten Mal in ihrer Geschichte. Im Finale der US-amerikanischen National Football League setzte sich das Team mit 29-13 gegen die New England Patriots durch. Latin-Superstar Bad Bunny verwandelte die Halbzeitshow in eine Tanzparty mit vielen politischen Botschaften. Gesungen wurde zum ersten Mal nur auf Spanisch.
Die Seattle Seahawks jubeln, feiern ihren zweiten Titel. Am Ende eines Super Bowls, der nie wirklich spannend war. Ich hatte hundertprozentiges Vertrauen. Wir haben die beste Mannschaft und die besten Fans der Welt. Unser 12. Mann. Das Spiel die erwartete Abwehrschlacht. Die Quarterbacks beider Mannschaften tun sich schwer, Lücken zu finden. Erfolgreiche Passversuche sind Mangelware. In den ersten drei Quartern punkten allein die Seahawks mit Field Goals. Touchdowns bis ins letzte Quarter, Fehlanzeige. Die Fans vor Ort trotzdem voll dabei. Ich fühle mich wie in einem Traum. Das ist großartig. Ein fantastisches Spiel. Wir haben nicht gewonnen und ich bin am Boden zerstört. Aber wir werden zurückkommen. Die Halbzeitshow mit Bad Bunny voller lateinamerikanischer Lebensfreude. Und eine Liebeserklärung an seine Heimat Puerto Rico, gesungen auf Spanisch. Seine politischen Botschaften eher subtil. Liebe ist stärker als Hass, heißt es da, und gemeinsam sind wir Amerika. Partystimmung auch in der Heimat der Seahawks in Seattle. Am Mittwoch soll das Team hier mit einer großen Siegesparade gefeiert werden.
Der dritte offizielle Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Italien läuft. Nachdem sich die Deutschen schon gestern einen kompletten Medaillensatz sichern konnten, nehmen heute die Rennrodlerinnen Kurs aufs Podium.
Den Olympiasieg fest im Blick hat Rennrodlerin Julia Taubitz. Sie führt zur Halbzeit im Eiskanal von Cortina nach Bahnrekord im zweiten Lauf.
Ich bin ganz zufrieden mit den Läufen. Ich habe es absolut genossen. Der zweite Lauf war jetzt so richtig schön im Flow auch.
Knapp hinter Taubitz Olympiadebütantin Merle Fräbel. Nach dem ersten Durchgang noch in Führung. Die Entscheidung morgen Abend. Alles deutet auf ein deutsches Duell um Gold hin.
Der zweite Lauf war ein bisschen wackeliger als der erste. Der erste war schon richtig toll. Und morgen wird dann wieder neu angegriffen und dann schauen wir, wo es hingeht.
Der Star der Spiele ist bisher der Schweizer Franjo von Almen. Nach seinem Einzelsieg in der Abfahrt vorgestern wird er heute mit Partner Tanguy Neff Olympiasieger in der Teamkombination. Von Almen in der Abfahrt am Vormittag Vierter. Neff fährt anschließend im Slalom ganz nach vorne.
Heute diese Medaille habe ich, glaube ich, schon ihm zu verdanken und ja, danke ihm dafür auch sehr fest.
Silber wird zweimal vergeben, zwei Duos zeitgleich auf Platz 2. Die Deutschen Linus Strasser und Simon Jocher landen auf Rang 10.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 10. Februar.
Hoher Luftdruck sorgt Richtung Osten noch für ruhiges Wetter, aber von Südwesten lenken atlantische Tiefausläufer milde Luft und Regenwolken heran. Heute Nacht bleibt es noch weitgehend trocken, aber in der Früh erreicht uns von Frankreich Regen, der im Südwesten stellenweise gefrieren kann. Am Tag zeigt sich in den östlichen Landesteilen regional auch die Sonne, während sich der Regen über den Westen und Südwesten etwa bis zur Mitte ausbreitet. Im Westen heute Nacht leichte Plusgrade, sonst verbreitet frostig kalt. An der Ostsee morgen um 0, im Südwesten dagegen etwas über 10 Grad. Mittwoch regnet es überall, vor allem in den Staulagen der Berge länger andauernd untergiebig. In Ostbayern und an der Ostsee anfangs auch gefrierender Regen, im Süden windig, im Bergland stürmisch. Ähnliches Wetter erwartet uns auch in den folgenden Tagen.
In den Tagesthemen um 23 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es darum, warum der Auftritt des Superstars Bad Bunny beim Super Bowl den US-Präsidenten so verärgert. Außerdem Gewalt gegen Zugbegleiter, was Angestellte der Bahn täglich erleben müssen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.